Man entdeckt durch die Pfingst- und charismatische Bewegung hinterher die Rolle des Heiligen Geistes in der Heilsgeschichte und dann Geistestaufe, Zeichen und Wunder. Also die Abgrenzung, was früher war in der Zeit der Apostel, was heute anders ist. Und hier sicher die zentrale Lehre der Charismatik, die Zungenrede. Und laut Bibel, also für mich ist keine Frage, dass es keine Zungenrede mehr gibt, keine echte. Falsche gibt es genügend, aber keine echte. Korinther 13,8, das Zungenrede wird aufhören vorher. Gut, jetzt heute Mittag, eigentlich das Ziel wäre, kurz noch die zentralen Lehren, beziehungsweise die spezifischen Lehren der Pfingst- und charismatischen Bewegung kurz von der Bibel her zu beleuchten, um dann im zweiten Teil vor allem nochmal darauf zurückzukommen, wo ist jetzt die Fülle des Heiligen Geistes, wo ist sie wirklich? Mir aber die richtige Entscheidung zu fällen, dass man sieht, dass Gott tatsächlich die Fülle hat, aber eben anders, wie sie uns angeboten wird. Zuerst, was mich sehr stark bewegt ist, ist immer die alte Frage, wie erkenne ich, dass der Heilige Geist tatsächlich wirkt? Bei einem Menschen, bei einer Bewegung. Wenn sich jetzt etwas äußert, eine Prophetie oder irgendetwas, ein Mensch redet, ein Mensch predigt, ein Mensch bezeugt Jesus Christus, eine Gemeinde, die ihr Zeugnis abgibt, ist der Heilige Geist, der hier wirkt, oder sind es menschliche Linien oder gar Linien der Finsternis? Das ist die große Frage. Es ist darum sehr wichtig zu wissen von der Bibel her, was sind die spezifischen Merkmale des Heiligen Geistes? Das heißt, wie wirkt Gottes Geist? Ich möchte zur Bibelstelle lesen aus Johannes 16, die Verse 8 bis 13. Hier redet Jesus Christus vom Kommen des Trösters des Heiligen Geistes. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen. Von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr selbst seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Der wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verherrlichen. Von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. Das ist die Zentralstelle über den Heiligen Geist. Als der Herr Jesus in seiner Abschiedsrede, Johannes 16, uns darstellt, wie sein Geist wirkt. Und hier hat es ein großes Prinzip. Die Frage ist es eine lebendige Gemeinde und ist es ein Wirken des Heiligen Geistes, zum Beispiel, wenn in die Hände geklatscht wird? Ist es ein Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir aufstehen und Gott in einen Anbetungstanz darbringen? Das ist die Frage, ist das der Heilige Geist? Ist es vom Geist Gottes, zum Beispiel, wenn bestimmte Anbetungsformen dargebracht werden, wenn Männer wie Frauen mit erhobenen Händen beten, ist das biblischer, ist das richtiger, ist das der Heilige Geist? Die große Frage. Und ich denke, dass sicher jeder, der sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, irgendwann auf Bibelstellen aufmerksam gemacht wurde, wie Psalm 150, wo es heißt, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn ob seiner Majestät, lobet ihn mit Posaunen, mit Psalter, Harfe, Pauken, Reigen, Saitenspiel, Flöte, Zimbeln und so weiter. Ist es richtig, Gott zu loben mit Reigen? Ist das der Heilige Geist? Ich denke, große Antwort war schon gestern, diese Heilsgeschichte. Ich möchte nochmals die vier Punkte betonen, bevor wir zum direkten Wirken des Geistes gehen. Die Bibel unterscheidet sehr klar zwischen Israel und der Gemeinde. Sie unterscheidet sehr klar zwischen der Apostelzeit und der Zeit des Endes, der sogenannten Endzeit. Das sind einmal ganz wesentliche Punkte, die nicht vermischt werden dürfen. Zum Zweiten, ganz wichtig nochmals zu beachten, aus der Heilsgeschichte heraus, die vier Evangelien sind von der Bibel her gesehen Zeitalter des mosaischen Gesetzes, steht in Galater 4,4. Wir haben es also im Evangelium noch mit der Zeit des Gesetzes zu tun, wo der Erlöser, Jesus Christus, seine Erlösung vollbringt, unter dem Gesetz. Das heißt, Bibelstellen, die hier herausgegriffen werden, sind vorsichtig zu betrachten, ob sie sich mit der Lehre der Apostel decken. Das ist schon mal ganz wichtig. Und dann eben die große Tatsache, dass der Heilige Geist im Alten Testament vorhanden war, dass er gewirkt hat, aber nicht als Geistersohnschaft, sondern der Heilige Geist war, wie wir festgestellt haben, in der Mitte des Volkes Israel, das heißt in der Stiftshütte, in der Schechina, in dieser Feuer- und Wolkesäule, und er war im König, Priester, Prophet und im Arbeiter an der Stiftshütte. Es ist jetzt kein Zufall, auch im Neuen Bund, dass genau die Personengruppen, von denen bezeugt wird, dass der Heilige Geist in ihnen war, dass nachher im Neuen Testament diese Ämter auf Jesus Christus angewendet werden. Das heißt, er ist die Personifizierung all dieser Ämter, die im Alten Testament vorgeschattet wurden. Man sieht es in einer indirekten Darstellung in Matthäus 2, Vers 11b. Das sind die Könige aus dem Morgenland. Es heißt hier, sie fielen nieder und beteten an, taten ihre Schätze auf und brachten ihre Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe. In der Symbolsprache der Schrift, Gold war das Metall des Königs. Erste Gruppe, die den Heiligen Geist hatte. Weihrauch war das Element des Priesters, die zweite Gruppe, die den Heiligen Geist hatte. Und Myrrhe, die Bitterkeit, war das Element des Propheten, der in der Regel im Alten Testament das Gericht, die Buße verkündigt hat und meistens, nicht selten, sterben musste für seinen Dienst. Man sieht also hier, diese Könige bringen, ohne es zu wissen, unter göttlicher Inspiration, bereits diese Ämter Jesu Christi werden dargestellt. Das sind immer die Ämter, wo der Heilige Geist gegenwärtig war. Jetzt sagt der Herr Jesus wieder ganz klar, er muss zurück in den Himmel gehen, dass der Geist der Sohnschaft, der Heilige Geist, kommen kann. Und jetzt gibt er hier das Programm. Er sagt hier praktisch, wenn dieser Geist kommt, was wird er tun? Das sind hier ganz klare Aussagen. Er sagt hier, wenn jener kommt, dann wird er die Welt überzeugen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Das ist eines der großen Kriterien, ob der Heilige Geist wirkt. Wenn Sie alle Bibelstellen betrachten, die uns als Predigt überliefert sind von den Aposteln, dann ist in der Regel vor allem beim Heidenapostel Paulus etwas auffällig. Egal wie er seine Predigt begann, er kommt nach kurzer Zeit zu einem zentralen Punkt. Er predigt nämlich Gericht und Buße. Er macht es manchmal rhetorisch fantastisch, als er in Athen ist. Er sagt, hier ist ein Altar eines Gottes, den ihr nicht kennt. Und er holt sie ab, wo sie steht. Aber am Ende seiner Predigt heißt immer selbe: Tu Buße und glaube. Das heißt, er predigt Buße gezielt. Er predigt genau so, wie es der Heilige Geist hier sagt. Er überführt die Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und auch wenn man Paulus studiert, selbst als er vor diesen hohen Herrschaften steht, aus dem königlichen Hause, dann predigt er ihnen Gericht. Er predigt ihnen Enthaltsamkeit. Und allein an diesen Dingen sieht man, es deckt sich genau mit Johannes 16, wo die Rolle des Heiligen Geistes beschrieben wird. Und wo der Heilige Geist wirkt, aufgrund von dieser Bibelstelle, da wird Sünde, Gerechtigkeit und Gericht verkündigt. Das heißt, aber auch eine zweite Sache, wo der Heilige Geist wirklich wirkt, wird Sünde gebrandmarkt, wird Sünde nicht geduldet, das ist ein Zeichen von Heiligem Geist. Ich sage es einmal vorsichtig, wenn dann in manchen Kreisen eben der charismatischen Bewegung sehr locker umgegangen wird, auch mit bestimmten Wahrheitsfragen. Oder wenn ich dran denke an die Skandale, die hier waren, dann kann ich sicher sagen, in die Bewegung vom 1700 Club von Jim Baker war sicher nicht der Wirken des Heiligen Geistes. Also hier, der Heilige Geist verbindet sich nie mit Sünde. Er ist wirklich ein Heiliger Geist. Und wir sehen das auch. Der Text sagt eigentlich ganz einfach aus, der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der zweite Teil dieses Textes sagt ganz klar, und er verherrlicht Jesus Christus. Das sind die zwei großen Kriterien, ob der Heilige Geist wirklich wirkt. Wenn ich in eine Gemeinde hineinkomme, dann gucke ich mir nicht an, ob die Leute freundlich sind. Dann gucke ich mir nicht an, ob die jetzt die gleiche Bibelübersetzung benutzen wie ich. Was zwar erfreulich ist, aber wenn sie es nicht tun, kann ich es auch nicht machen. Das heißt, ich gucke noch was ganz anderem. Ist hier die Grundlinie des Heiligen Geistes. Das heißt, Heiligkeit, Bruch mit der Sünde, Verkündigung des Gerichtes und Verkündigung des vollkommenen Opfers Jesu Christi. Wenn ich das sehe, dann gehe ich mal davon aus, hier wirkt der Heilige Geist. Eine typische Bibelstelle, 1. Mose 1, Vers 1 bis 4. Gleich die ersten vier Verse der Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde ward wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war und schied das Licht von der Finsternis. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Hier haben wir eindeutige Aussage. Es ist Finsternis. Und die heutige Zeit ist eine Zeit der Finsternis. Wir sind die Generation des Abfalls. Wir brauchen nicht auf die Erweckung warten. Die Erweckung kommt nicht, sondern es ist bereits das Gegenstück ist hier, nämlich der allgemeine Abfall. Wir haben den Abfall. Jetzt sagt Bibel hier, wenn der Heilige Geist wirkt in Bezug auf Finsternis, wenn er über der Finsternis brütet, über dieser Zeit des Abfalls, dann passiert etwas. In dem Moment, wie hier der Heilige Geist brütet und über den Wassern schwebt, spricht Gott. Wir wissen, dass die Bibel sagt, das Letzte, was Gott zu uns redet, ist sein Sohn, Hebräer 1. Das heißt, in dem Moment, wenn der Heilige Geist wirkt, dann spricht Gott, dann kommt das Wort Gottes, dann kommt Jesus Christus. Und der nächste Teil, dann wird es Licht. Das heißt, Gott wirkt immer gleich durch seinen Heiligen Geist. Er stellt Jesus Christus in den Mittelpunkt. Und gleichzeitig beginnt das Licht Gottes zu wirken und dann wird Licht von der Finsternis geschieden. Das ist für mich das Kriterium, ob es der Heilige Geist ist. Nochmals. Es wird Licht von Finsternis getrennt, radikal. Und Jesus Christus wird im Mittelpunkt dargestellt als der Erlöser, als das Licht dieser Welt. Wenn das geschieht, dann ist der Heilige Geist. Wenn es nicht geschieht, dann ist nicht der Heilige Geist. Egal wie fromm das ist, egal wie schön das ist, egal wie seelisch es ist, das ist mir egal. Von der Bibel her gibt es nur eine Möglichkeit. Der Heilige Geist gibt ein Programm und so wird er wirken. Das nächste, Johannes 17, Vers 17. Das Gebet unseres Herrn Jesus Christus zu seinem Vater. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist der nächste Punkt. Es gibt drei große Punkte. Das ist der dritte. Der Heilige Geist, wenn er wirklich am Wirken ist, dann führt er immer grundsätzlich in das Wort Gottes hinein. Das heißt, der Heilige Geist kann überhaupt nicht anders wirken, als so wie es im Worte Gottes beschrieben steht. Das heißt, wenn etwas hervorgebracht wird, was sich nicht mit dem Worte Gottes deckt, dann ist es nicht der Heilige Geist. Das ist mal eine ganz klare Aussage. Ich wiederhole es nochmal. Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, er predigt Buße. Zweiter Punkt. Er verherrlicht Jesus Christus und sein vollkommenes Opfer. Das ist der Mittelpunkt. Und er führt grundsätzlich in das Wort Gottes hinein. Und alles, was der Heilige Geist wirkt, deckt sich mit dem Worte Gottes. Wo das nicht der Fall ist, ist kein Heiliger Geist. Nächster Punkt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist eine sehr wichtige Bibelstelle. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht. Und wo der Heilige Geist wirkt, da ist genau das der Fall. Da ist keine Angst. Da ist biblische Agape. Ich möchte hier kurz etwas zur Liebe sagen. Geschwister, wenn ich jetzt durch die Reihe gehen würde, ist nicht mein Charakterzug, insofern brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn ich jetzt durch den Charakterzug hätte, und wäre eben ein überschäumend freundlicher Mensch und würde durch die Reihen gehen, würde euch alle abküssen, habe ich schon erlebt, bei Brüdern. Ich meinte das gut. Glaubt ihr, dass das Liebe wäre? Der Heilige Geist und durch den Heiligen Geist, die Agape, die Liebe Gottes, Römer 5, der Heilige Geist samt der Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Es ist ganz wesentlich für Gläubige, dass sie wissen, was ist Agape. Also wenn ich jetzt übermäßig freundlich bin und jedem um den Hals falle, ist keine Agape. Ich kenne den Pfingstprediger. Nicht alles, was die Pfingstler sagen, ist falsch. Weil in der Pfingstbewegung eben dieses übertriebene Umarmen war. Er hatte einen Wahlspruch, wenn man ihn fragte, er war ein bisschen eher distanziert, wenn es um die Umarmung ging. Dann sagt er, weißt du, wenn mich da alle so umarmen und man nimmt mich so in den Arm, sagt er, dann hat man mich so schnell an der Gurgel, das ist so nahe beieinander, ich mag das nicht. Es ist was dran. Agape lautet, vom griechischen Grundtext her, ist eine ganz einfache Sache, ich habe mir das auswendig gelernt, weil es so wichtig ist. Agape bedeutet, ich habe einen festen, ausdrücklich einen festen, unverbrüchlichen Willen, für eine andere Person sein Bestes zu suchen, egal was es kostet und egal ob es ihm wehtut oder nicht. Das ist Agape. Also nochmals, einen unverbrüchlichen, festen Willen, für eine dritte Person das Beste zu suchen, egal ob es was es kostet, der Preis ist egal und egal, ob es demjenigen weh oder gut tut. Ich suche unter allen Umständen sein Bestes. Und ich habe eine Bitte. Lassen Sie sich nicht täuschen von dieser Freundlichkeit. Ich bin wegen dieser Freundlichkeit, die in charismatischen Kreisen herrscht, da in der Pfingstbewegung, bin ich Ihnen auf den Leim gegangen. Ich habe dann bitterböse erlebt hinterher, als ich hinter die Kulisse gesehen habe, was von dieser Freundlichkeit und was von dieser Agape echt ist und was nicht. Also ich habe nochmals die Bitte, überschäumende Freundlichkeit nach außen ist nicht der Heilige Geist. Das kann sein, dass sich echte Agape erst zeigt, wenn es gilt, wenn es wirklich gilt, wenn es darum geht. Was nicht heißt, dass nicht der Frucht des Geistes Freundlichkeit ist. Das, gläubige Menschen, die richtig vor Gott stehen, sind freundliche Menschen. Bloß wenn es übertrieben wird, wenn es eine Stufe verlässt, die normal ist, dann Vorsicht. Aber klare Aussage ist, der Heilige Geist ist ein Geist, der Angst vertreibt, der wahre Liebe, also wirklich diese Hingabe, die das Beste sucht, hervorbringt und der Besonnenheit gibt. Besonnenheit. Das heißt, alles, was meinen Verstand ausschält, ist nie der Heilige Geist. Alles, was vom Heiligen Geist gewirkt wird, lässt sich prüfen, auch vom Verstand her. Prüfbar. Was hier dazu gehört, Schlachter hat mit Zucht übersetzt. Da gibt es ein zweites Wort, das ist die letzte Frucht des Geistes, Ingrataia. Und das meint Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Und wenn Menschen angeblich unter der Wirkung des Heiligen Geistes rückwärts umstürzen, dann ist das für mich ein 150-prozentiges Zeichen, dass ein anderer Geist ist. Weil wenn der Heilige Geist wirkt, dann würde sie stehen wie ein Fels. Das ist der Unterschied. Weil der Heilige Geist wirkt Selbstkontrolle. Er wirkt, dass ich kontrolliert bin. Oder wenn jemand sagt, plötzlich, Demo Schakarien, Geschäftslöhne des vollen Evangeliums, plötzlich lag ich auf dem Boden. Die Kraft Gottes kam über mich. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Dann muss ich sagen, ist nicht der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist über ihn gekommen wäre, dann hätte er problemlos aufstehen können. Weil der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit und der Selbstkontrolle. Er wirkt Selbstkontrolle. Es ist also ganz wichtig, hier das Wirken des Geistes zu sehen. Wo das der Fall ist, da habe ich den Heiligen Geist vor mir. Noch ein Bild aus der Schrift. Die Bibel stellt den Heiligen Geist als eine Taube dar. Das ist vielleicht wichtig für die Geschwister, die in Anfechtung sind. Alles, was wie eine Taube kommt, so habe ich das Wirken des Geistes kennengelernt. Nehmen wir mal an, ich habe einen Fehler begangen, ich habe eine Sünde begangen, das war mir nicht sofort bewusst und ist so im Unterbewusstsein verdrängt. Ich öffne meine Bibel und lese in der Bibel und plötzlich komme ich, in Anführungszeichen, zufällig an eine Stelle, die das genau hervorbringt, die mich straft ob dieser Sünde. Dann wirkt der Heilige Geist in der Regel wie eine Taube. Es ist nie drängerisch, sondern ist sanft, vorsichtig, also ganz dezent, aber glasklar. Das heißt, ich bin plötzlich in der Gegenwart Gottes und sehe meine Sünde mit glasklaren Blicken. Aber ich habe immer eine vollkommene Entscheidungsfreiheit, ob ich Buße tue oder nicht. Niemand zwingt mich. Und die Dämonen werden in der Bibel immer mit Geiern verglichen. Und der Geier bei ihm ist folgendermaßen, er stürzt sich auf das Opfer, das schon halb tot ist. Und wenn etwas geschieht in einer Gemeinde, wenn von außen hin Kräfte einströmen auf einen Menschen oder auch in der stillen Zeit, zum Beispiel es schnürt mir die Luft ab, ich kriege Pressatmung, Da können Sie sicher sein, dann ist es nicht der Heilige Geist, sondern da ist ein Geier am Werk. Wenn der Heilige Geist wirkt, ist eine Taube. Ich habe es immer wieder erlebt. Gott hat mich immer durch seinen Geist gefragt, ganz ruhig über die Schrift, es ging immer über die Schrift, ganz ruhig gefragt, willst du oder willst du nicht? Und ich konnte immer ganz frei entscheiden, ja oder nein. Ich war nie unter Zwang, nie unter Druck. Immer wenn der Teufel gewirkt hat, wenn er mich verführt hat oder in eine Falle gelockt hat, ich habe es hinterher dann erst erkannt, dann ging es mit Druck, mit Pressatmung, typisch Geier. Also das zum Wirken des Geistes. Der Geist hat auch in seiner Zielsetzung ein einziges Ziel und das Ziel lautet, Jesus Christus als Mittelpunkt und sein zentrales Opfer zu verherrlichen. Das heißt, wenn ich in eine Gemeinde komme oder Menschen treffe, die mir dauernd vom Heiligen Geist erzählen, dann kann ich sicher sein, dass genau diese Menschen nicht voll Heiligen Geistes sind. Dass diese Menschen nicht vom Heiligen Geist getrieben sind. Weil wären sie voll Heiligen Geistes und wären sie vom Heiligen Geist getrieben, dann würden sie dasselbe tun, was in Johannes 16 steht. Sie würden Jesus Christus verherrlichen und in den Mittelpunkt stellen. Das ist genau das Gleiche. Heiliger Geist wird nicht angebetet, ist keine Frage. Heiliger Geist wird nicht angeredet. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der nur ein Ziel hat, Jesus Christus zu verherrlichen. Das ist das Problem. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Wird schwierig. Und ein typisches Merkmal der charismatischen Bewegung ist, dass sie zur Anbetung des Heiligen Geistes überging. Sie hat nicht mehr Gott den Vater und den Sohn angebetet, sondern der Heilige Geist. Und das ist ein großes Merkmal, dass hier auch Gott in seiner Ewigkeit nicht mehr erkannt wird. Falsche Anbetung. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden sehe, der wirklich für den Herrn Jesus brennt und den Wunsch hat, ihm zu dienen, wenn Jesus Christus der Mittelpunkt ist, sei ein und alles, dann wirkt der Heilige Geist. Wir haben eine Szene in Offenbarung 5, ist bekannt, diese Anbetungsszene im Himmel. Ich lese bei Offenbarung 5 ab Vers 6. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Also im Himmel ist folgendermaßen, da ist im Zentrum des Thrones Gottes, im Zentrum dieser Ältesten, im Zentrum des ganzen Bewusstseins steht ein Lamm wie geschlachtet. Jesus Christus und das vollkommene Opfer. Und im Zentrum, hier, ich sage es einmal, der Scheinwerfer, der alles beleuchtet, der alles darstellt, der siebenfache Gottesgeist. Und in dem Moment, wie das geschieht, beginnt hier die Anbetung. Dann heißt es, sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus allen Stämmen, Zungen, Völkern und Nationen. Dass sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Also glasklare Aussage. Wo der Heilige Geist wirkt, ist Jesus Christus im Zentrum. Im Zentrum der Verkündigung, im Zentrum der Anbetung, im generellen Zentrum. Jesus Christus, das Opfer von Golgatha, das geschlachtete Lamm. Wenn ich das vor mir sehe, dann gehe ich davon aus, dass ich den Heiligen Geist vor mir habe. Aber bitte erwarte niemand von mir, dass ich, wenn ich das nicht sehe, glaube, naiv glaube, dass der Heilige Geist ist. Wisst ihr, wir haben Brüder erzählt, sie waren Brüder, sie waren bekehrt, keine Frage. Wir haben Brüder erzählt, als der Heilige Geist über mich kam, der am mächtigsten getauft wurde mit dem Heiligen Geist, das war der, der hat dann die größten Sprünge gemacht. Der ist in die Luft gehüpft. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, was dich getauft hat, aber sicher nicht der Heilige Geist. Sondern der Heilige Geist ist ein Geist der Heiligkeit. Wo der Heilige Geist wirkt, ist Heiligkeit, Keuschheit, Reinheit, Freundlichkeit, Stabilität, Klarheit, Besonnenheit, Christozentrik, Buße, keine falsche Freundlichkeit, eine liebende Freundlichkeit, die trotzdem klar und konsequent ist, das ist der Heilige Geist. So stellt ihn die Bibel dar. Und alles andere kennt die Bibel nicht. Gut. Von diesem Wirken des Heiligen Geistes ausgehend, möchte ich jetzt ein paar dieser Lehren, die uns immer wieder begegnen in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, aufzeigen. Ich denke, dass dieser erste Teil ist doch ein Maßstab mit dem jeder dann einmal beginnen kann, Bücher, Bewegungen, Menschen und auch Gemeinden zu prüfen, ob der Heilige Geist wirksam ist. Eine der zentralen Lehren der Pfingstbewegung und vor allem eine der zentralen Praktiken ist die Massenhandauflegung. Ich brauche nicht weit zu fahren und nach JMS Altensteig zu kommen, wo unter anderem diese Segnungsgottesdienste, diese Massenhandauflegungen praktiziert werden. Ich selber war auf der Weltpfingstkonferenz in Zürich, war mein letzter Auftritt bei der Pfingstversammlung. Ich habe von da an keine Konferenzen mehr besucht. Das hat mir gereicht, was ich gesehen habe. Also ich habe Massenhandauflegung gesehen. Da waren ungefähr vielleicht 2000 Leute aus allen Nationen in einem Raum. Dann predigte der Prediger plötzlich so: Jetzt dreht sich jeder zu seinem Gegenüber um und beginnt ihm die Hände aufzulegen, wenn er Probleme hat. Weil jetzt, wenn der sich umgedreht hätte neben mir und ich gesagt, ich habe Probleme, sagt er, ist gut, hätte die Hände aufgelegt. Da wurde also gegenseitig Hände aufgelegt, wenn einer Probleme hatte. Und ich habe es leider nicht gesehen, meine Frau hat es gesehen. Durch so eine Handauflegung hat jemand die Kontrolle über sich verloren, hat gestrampelt wie ein Wilder. Also verlor die Kontrolle über seinen Körper. Rückblickend, verliere ich die Kontrolle, wenn der Heilige Geist wirkt, oder bin ich vollkommen kontrolliert? Das heißt, diese Handauflegung ist ein typisches Merkmal des falschen Geistes. Und zwar, ich möchte zeigen von der Bibel her, was Handauflegung heißt und warum die pfingstliche Handauflegung falsch ist. Im 3. Mose ab Kapitel 1 wird das Opfer dargestellt. Hier beginnt der Opferdienst des mosaischen Gesetzes. Und hier ist jetzt ganz einfach. Vers 3. Ist seine Gabe ein Brandopfer von Rindern, so soll er ein tadelloses männliches Tier darbringen. Zur Tür der Stifthütte soll er es bringen, dass es ihn angenehm mache vor dem Herrn. Er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig aufgenommen und für ihn Sühne wirken. Und das ist bereits eine Zentralstelle über Handauflegung. Handauflegung bedeutet in der biblischen Praxis Identifikation. Das ist was ganz Einfaches. Wenn ich mir jemand die Hände auflege, dann mache ich mich nach biblischer Sicht mit diesem Menschen eins. Ich mache mich seiner Sünde teilhaftig, ich mache mich alles teilhaftig, was er ist. Schon mal ganz wichtig. Ich identifiziere mich mit ihm. Jetzt kommt ein ganz schwieriges Problem. Jetzt kommt jemand zu mir und will mir die Hände auflegen. Was mache ich? Wenn ich das jetzt blauäugig sehe, indem ich mich nicht kundig gemacht habe, wie das geht von der Bibel her, dann denke ich, Handauflegung bedeutet Segnung. Es wird allgemein geglaubt. Und dann passiert es eben, wie es mir passiert ist, mir legt jemand die Hände auf. Mit mir betet jemand und plötzlich habe ich Lästergedanken. Ja, die kamen nicht aus der Landschaft, sondern die kamen von den Händen eines Predigers. Sei ausdrücklich. Meine Frau hatte Selbstmordgedanken. Wo kamen die her? Von den Händen eines Predigers. In der Regel kam diese Beschmutzung, die hier in unser Leben hineinkam, durch Handauflegung. Aus dem Grund schreibt Paulus dem Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 22. Das ist ein Befehl. Und das ist die einzige Form, die im Imperativ, in der Befehlsform, in den Briefen über Handauflegung steht. Die Bibel befiehlt uns an keiner Stelle, Hände aufzulegen als an dieser Stelle. Da heißt ganz klar, die Hände lege niemandem schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, wie durch Handauflegung. Die Verse gehören zusammen. Das heißt, in dem Moment, wenn ich Hände auflege, unkontrolliert, dann identifiziere ich mich mit einem Menschen und unter Umständen wird seine Unreinheit auf mich übertragen. Ich wollte das lange Zeit auch nicht glauben, dass das möglich ist, aber die Bibel lehrt es, glasklar. Ein Beispiel aus dem Alten Bund, Haggai 2. Hier wird erklärt, was Berührung bewirkt, geistlich. So ein Musterbeispiel. Haggai, und zwar aus dem Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird diese dadurch heilig? Das ist eine ganz simple Frage. Kann Heiligkeit durch Handauflegung übertragen werden? Die Priester antworteten und sprachen, nein, Das heißt, Heiligkeit kann durch Berührung, durch Handauflegung nicht übertragen werden. Da sprach Haggai: Wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Das ist die Gegenfrage. Kann durch Berührung Unreinheit übertragen werden? Die Priester antworteten: Es wird unrein. Das ist genau das, warum der Paulus sagt: Keine Handauflegung. Du machst dich fremder Sünde unter Umständen teilhaftig. Weil eben durch diese Berührung Identifikation geschieht. Weil durch Berührung und Identifikation tatsächlich Unreines übertragen werden kann. Und aus dem Grund sagt Paulus ganz klar: Keine schnelle Handauflegung. Das heißt, alle Bewegungen, die zum Beispiel Masseneinsegnung vornehmen, sind abzulehnen. Ich hoffe nicht, dass ich jemand jetzt wehtue. Ich habe zum Glück keine Ahnung, wie die anwesenden Gemeinden, wie ihr eure kirchliche Trauung macht. Aber ich finde in der Bibel keinerlei Handhabe, einem Ehepaar die Hände aufzulegen. Warum sollte ich mich denn mit denen eins machen? Das hat gar keinen Sinn, was bringt es? Ich will mich mit denen ja gar nicht eins machen. Die sollen eins sein und ihren Weg gehen. Ich habe kein Interesse, eins zu sein, Hände aufzulegen. Also auch bei der kirchlichen Trauung ist Handauflegung eine Verirrung. Aber was ganz anderes. Wann soll ich denn Hände auflegen? Gibt es biblische Handauflegung? Die gibt es. Hier wird beschrieben in Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Es waren aber zu Antiochia in der dortigen Gemeinde etliche Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürst Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun vom Heiligen Geist ausgesandt zogen hinab. Also brechen wir hier ab. Sie zogen hinab. Hier ist eine ganz, ganz einfältige Darstellung von Handauflegung. Ich versuche es einmal zu beschreiben, was hier geschah. Ich versuche es zu beschreiben in der heutigen Zeit, Gemeinde Albstadt. Wir dienen Gott. Durch eine ganz klare Äußerung des Heiligen Geistes, nicht mehr in Weissagung, wie es zur Zeit der Apostel war, sondern auf andere Art und Weise, bekommen die Ältesten einer Gemeinde den Eindruck, dieser Bruder zum Beispiel wäre geeignet, aufs Missionsfeld zu gehen. Dieser Bruder bekommt gleichzeitig im Herzen den Eindruck, ich soll aufs Missionsfeld gehen. Durch einen Prozess des Ausreifens gehört hier auch das Fasten dazu, dass man das prüft vor Gott, kommen dann beide Gruppen zum Schluss, dieser Bruder soll aufs Missionsfeld gehen. Dann ist Apostelgeschichte 15 der Fall, der Heilige Geist und wir. Es ist ein einheitliches Zeugnis. Der Geist bestätigt durch diverse Dinge, dass dieser Mann gehen soll. In dem Moment nehmen wir den Mann und sendet ihn aus. So müsste es biblisch laufen. Ich beschreibe es einmal. Wir haben es auch schon falsch gemacht. Und sendet den Mann aus auf folgende Art und Weise. Ich stelle ihn hier vor die Gemeinde. Und dann hole ich die anderen Ältesten dieser Gemeinde. Und dann gehen wir hin und legen diesem Mann unsere Hände auf sein Haupt. Wir machen Handauflegung. Was heißt das? Ich sage hiermit durch meine Tat. Und ich beweise, dass ich so meine, weil ich ja weiß, dass ich mir was holen kann, wenn ich Hände auflege. Ich beweise es durch meine Tat. Ich sage diesem Mann, der vor mir steht: Ich vertraue dir so absolut, dass du mit Gott in Ordnung bist, dass ich es riskiere, mich mit dir eins zu machen. Ich vertraue dir so völlig, und das zeige ich durch meine Handauflegung, dass ich mit dir eins bin. Und so, wie ich mit dir eins bin, sende ich dich aus. Es ist, wie wenn ich selber gehen würde. So vertraue ich dir. Der lässt sich von mir die Hände auflegen und sagt: Meine Ältesten stehen so hinter mir und sind so in Ordnung mit Gott, dass ich mir problemlos die Hände auflegen kann. Und mit dieser Rückendeckung geht er dann. Und dann kann man wirklich sagen, vom Heiligen Geist ausgesandt. Das ist biblische Handauflegung. Ich sehe nur eine einzige Möglichkeit zur Handauflegung. Das ist die sogenannte Ordination. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Bruder eingesetzt wird, als Ältester oder in der Gemeinde, aber das ist jetzt schon ein Grenzgebiet. Die Bibel lehrt es nicht. Man kann das tun, aber wenn man sich ganz streng an den biblischen Maßstab halten will, dann ist Handauflegung nur zur Aussendung von Missionaren. Die einzige Möglichkeit. Wenn man das jetzt vergleicht mit der landläufigen Praxis, dass man hier hunderte von Leuten vorbeilaufen lässt, jedem legt man die Hände auf, dann wundert man sich nicht, was hier Sünden weitergegeben werden. Also nur ein Beispiel, wir in Albstadt, wir legen die Hände nicht auf, auch selbst bei Einsetzungen nicht. Wenn heute jemand kommen würde, ich würde ihn mit letzter Gewissheit aussehen aufs Missionsfeld, dann würde ich ihm die Hand auflegen, sonst nicht. Man sieht jetzt hier, der biblische Maßstab und die Praxis. Ich habe in der Pfingstgemeinde das erzählt. Ich habe ähnlich argumentiert. Dann war die Prophetin dieser Gemeinde, eine Frau, die ich heute noch schätze, aber um die es mir leid tut, weil sie verführt ist. Diese Frau sitzt in der ersten Reihe. Ich sehe sie noch vor mir. Dann springt sie auf und schreit in den Raum hinein. Dann bin ich nicht bekehrt, wenn es mit der Handauflegung so ist. Wir haben dann geredet. Die Frau sagte, jede Handauflegung ist mir eine Wohltat, eine Segnung. Völlig unbiblische Sicht. Und hier beginnt sie eben. In dem Moment, wie ich als Gläubiger den Boden der Heiligen Schrift verlasse, über das Geschriebene hinausgehe, begebe ich mich in Gefahr. Und allein kann man hier sehen, wirkt der Heilige Geist bei einer Massehandauflegung, bei einer Massensegnung? Nein, niemals. Gott verbindet sich nicht mit dem, was er von der Bibel her verbietet. Das ist keine Frage. Beziehungsweise andererseits, er verbietet es nicht, sondern was er nicht gebietet. Das ist nicht geboten. Die Bibel lehrt es nicht. Das ist menschlich. Also ganz klar, Handauflegung nur in diesem kleinen Rahmen der Ordination, der Aussendung. Ein weiteres Merkmal dieser Bewegungen ist die Krankenheilung. Wir möchten sehen, ob der Heilige Geist in diesen Krankenheilungen wirkt. Wer die Bibel nüchtern studiert, der stellt fest, dass Gott ein Programm hat. Er hat ein Programm für den Menschen. Das Programm ist ganz einfach. Der Mensch besteht aus Geist, aus Seele und aus Leib. Geist, Seele, Leib. Und Gott hat ein Programm für den Geist, er hat ein Programm für die Seele, er hat ein Programm für den Leib. Das Programm für den Geist ist eindeutig, Römer 8, Vers 10, Johannes 3, Vers 3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Das heißt, die Errettung und die Erneuerung des Geistes geschieht durch Wiedergeburt. Das Programm Gottes für den Geist. Das Programm Gottes für die Seele, das ist ein Wort, das man heute nicht mehr gern hört, ist Heiligung. Römer 6, Vers 6 und 11. Mit Christus gekreuzigt, indem man diese Tatsache realisiert. Und das Programm Gottes für den Leib ist nicht kranke Heilung, sondern ist auf Erstehung von den Toten. 1. Korinther 15. Jetzt kommen wir bereits zum Nebelpunkt. Ich möchte den mit abhandeln, mit der Krankenheilung, und zwar das Tanzen. Was sagt die Bibel, wie soll ich Gott anbeten? Ich glaube, der Paul Gerhardt hat gesungen mit Herzen, Mund und Händen. War nicht ganz biblisch. Halbbiblisch war es. Sondern die Bibel sagt, wir sollen Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wie soll ich ihn anbeten? Nicht mit der Seele und nicht mit dem Körper. Weil das Programm Gottes für den Geist ist Wiedergeburt. Das heißt, ich soll Gott im Geist anbeten, nicht mit dem Körper und nicht mit der Seele. Das Einzige, das effektiv, substanziell, wirklich erneuert ist bei einem Menschen, der wiedergeboren ist, ist sein Geist. Alles andere wird erst erneuert bei der Entrückung. Das heißt, in dem Moment, wie ich Gott mit der Seele anbete, bete ich ihn falsch an. Und völlig falsch bete ich Gott an, wenn ich ihn mit dem Körper anbete. Weil dieser Körper ist laut biblischer Lehre, der ganze Römerbrief, Korinther 15, dem Tode geweiht. Es ist genau der Teil des Menschen, der nicht erlöst ist. Und jetzt soll ich ausgerechnet Gott, der seine heilige Gegenwart ja niemand zulässt, der nicht die geistlichen Merkmale trägt. Also die Bibel sagt ganz klar, man kann mit Gott keine Gemeinschaft haben, es sei denn, der Geist ist erst wiedergeboren. In dem Moment, wie jemand wiedergeboren wird, dann kann ich in die Gegenwart Gottes gehen. Wenn ich aber dann plötzlich versuche, mit dem Leib, mit dem Körper Gott anzubeten, dann bete ich Gott anstatt im Geist, in der Wahrheit an, bete ich ihn im Fleisch und im Körper an. Das ist wiederum eine biblische, völlige Fehlsicht. Soll ich Gott im Geist anbeten? Das heißt, was wiedergeboren in mir ist, dieser erneuerte Geist soll Gott dienen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Warum steht hier nicht von ganzem Körper? Das heißt, das Programm Gottes für diesen Körper der immer noch die Sünde trägt. Wisst ihr, ich sag's euch ganz ehrlich, wir bauen gerade einen Gemeindesaal, ich habe mir eine fürchterliche Blase angedreht, durch so Handwerkszeugs, weil ich nicht gewöhnt bin. Das kann man jetzt sehen, wie man es will. Diese Blase ist eine Folge von Adams Sündenfall. Das ist Adam schuld an meiner Blase. Hey, das ist eine Folge des Sündenfalls. Mein Körper ist noch der Sünde unterworfen. Ich würde im Geist keine Blase bekommen. Der Geist ist erneuert. Der ist bereit, das, was im Himmel sein wird. Aber mein Körper ist dieser alte Körper. Und für diesen alten Körper hat Gott nur ein Programm. Er wird verwandelt werden in einer Sekunde, in Atomos, steht im Grundtext. Im Bruchteil einer Sekunde bei der Entrückung, bei der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann ist Geist, Seele und Leib bei Gott im Himmel und erneuert. Aber jetzt hier auf der Erde ist eben dieser Körper der Teil des Fleisch, dieses Üble, was der Überbleibsel der Sünde ist. Darum schreit Paulus in Römer 7 am Schluss, wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde? Ein fleischlicher Körper. Und für diesen Körper, da hat Gott gar kein Interesse, den durch kranke Heilung zum Beispiel 2, 3, 4, 5, 600 Jahre zu erhalten. Sondern, wenn wir davon etwas nicht vergessen, warum sterben wir? Oder warum werden wir heute nur maximal vielleicht, ja gut, wenn es gut geht, 70, 80 Jahre alt? In der Bibel ist etwas geschehen, ich versuche es zu beschreiben. Vor der Sündflut wurden die Menschen 900 Jahre alt. Und als die Sintflut geschah, sagt Gott in 1. Mose 6, Vers 3, mein Geist soll den Menschen nicht ewig strafen, darum, dass er Fleisch ist, sondern seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Das heißt, in dem Moment, wie Gott den Wassergürtel, der um die Erde war, bei der Sintflut herunterstürzen lässt, kommt die kosmische Strahlung durch und der Mensch stirbt mit 100 Jahren. Dann stirbt er immer schneller und durch die Wohlstandsgesellschaft verlängert er sein Leben. Zur Zeit der Psalmen sagt Gott, wenn es hochkommt, 70 oder 80 Jahre. Das ist also eine ganz klare Aussage. Es ist der Wille Gottes, dass ein Mensch mit 70 oder 80 stirbt. Wenn er 100 wird wie Chapman, dann ist er Gnade. Gott hat ihn mit 99 sterben lassen. Ich weiß nicht warum, immer gewundert, dass er nicht 100 geworden ist. Aber mit 99 hat ihn Gott sterben lassen. Und es stirbt auch kein Mensch an seiner Krankheit, Krankheilung. Es stirbt keiner an einer Krankheit. Der Mensch stirbt am Willen Gottes. Die Bibel lehrt, dass Gott der Geist zurückzieht und der stirbt. Die Krankheit ist das Vordergründige. Jetzt kommt plötzlich eine Bewegung, die charismatische Bewegung, und will uns weismachen, dass das Programm Gottes für den Leib die Krankheilung wäre. Ist es nicht. Es ist Auferstehung von den Toten. Dieser Körper ist eine Übergangsphase. Und aus dem Grund, wenn wir jetzt wieder beachten, was wir gelernt haben in der ersten Phase, zum Beispiel bei der Heilsgeschichte, dass die Apostel besondere Zeichen hatten, dass Krankenheilungen unseres Herrn Jesus Christus Zeichen des Messias waren, dann wissen wir, dass nach der Zeit der Apostel auch diese Krankenheilung zurückgenommen wurde. Nicht gänzlich, aber teilweise. Dazu 2. Timotheus 4, Vers 20. Da kommt ja immer die alte Frage, warum war Hiob krank, hatte er gesündigt? Aber hier ist eine ganz andere Aussage. Hier ist ein Mitarbeiter des Paulus, dieses große Apostels, der die Kranke heilen konnte, wie er wollte, zeitweise, sein Taschentuch, sein Schatten. Er und Petrus haben Zeichen und Wunder getan, in der Zeit, in der Blütezeit der apostolischen Zeit. Jetzt sind wir im 2. Timotheusbrief. Und der 2. Timotheusbrief ist der letzte Brief des Paulus. Es ist das Testament des Apostels. Sein Vermächtnis. Hier schreibt er Vers 20. Trophimus ließ sich krank in Milet zurück. Er kann seinen Mitarbeiter Trophimus nicht mehr heilen. Die Zeit der Apostel geht zu Ende. Er hat nicht mehr die kranke Heilung uneingeschränkt zur Verfügung. Ist vorbei. Zeit der Apostel geht zu Ende. Philipper 2, Vers 26. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört hatte, dass er krank gewesen sei. Er war auch wirklich todkrank, Mitarbeiter. Und dann kam der Paulus, hat ihm die Hände aufgelegt und hat diesen Geist unter Unreinheit, unter Krankheit gebot und der Mann war gesund. Paulus schreibt was völlig anderes. Was völlig anderes. Aber Gott hat sich seiner erbarmt. Nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit um die andere hätte. Bereits zur Zeit des Philipperbriefes kann Paulus nicht mehr generell heilen, 60 nach Christus. Sondern er sagt, wenn Gott nicht Erbarmen geschenkt hätte, wäre mein Mitarbeiter gestorben. Merkt ihr etwas? Nicht die Rede, wenn du Gott glaubst, dann wirst du gesund. Das lehrt die Bibel nirgends. Das ist eine Einzelsituation, wo der Herr Jesus sagt, würdest du glauben, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen, aber es ist keine allgemeine Verheißung. Du musst dir aufpassen von der Bibel her. 1. Timotheus 5, 23. Zweitletzter Brief des Paulus. Hier ist sein großer Liebling. Ist der Liebling des Paulus, der Timotheus. Der einzige Mann, der ihn nicht im Stich ließ. Der einzige, dem er bescheinigt, der wirklich Gott gedient hat. Aber wenn Paulus ein Interesse gehabt hätte, einen Mann zu heilen, dann sein Lieblingsschüler, Timotheus. Er schreibt in Vers 23, trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheit. Das ist Lehre der Apostel. Das Brief des Apostels. Zentrum der Apostellehre. Das heißt, die Bibel lehrt eindeutig, dass Krankheit zu unserem Leben auch als Gläubiger dazugehört. Und wenn Gott der Krankheit heilt, dann ist es sein Erbarmen, sonst gar nichts. Und ich werde nicht sterben an Krankheit, wenn Gott es nicht will. Und diese massenkranke Heilung, die Bonnke praktiziert, ist absolut unbiblisch. Wenn ich 2000 Leute vor mir habe, ist für mich kein Problem, 5 oder 6 zu finden, die ein Magenleiden haben, einen kurzen Fuß, hat es da massenhaft drin. Wird heilen, wenn er will. Wenn wir uns völlig zu den Füßen Jesu Christi legen, bereit sind, ihm nachzufolgen, Gott zu dienen, dann wird auch Gott meine Krankheit benutzen, dass das, was geschrieben steht in Römer 8, 28, Realität ist. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Punkt. Dann wird die Krankheit mich nicht umbringen, wenn es Gott nicht will. Dann wird die Krankheit mir nicht schaden, wenn Gott nicht will. Entscheidend ist, dass ich einer bin, der Gott von ganzem Herzen liebt. Ist die Frage. Aber diese kranke Heilung, die hier praktiziert wird, mir bricht es fast das Herz, wenn ich dann denke, wie hier Menschen kaputt gemacht werden. Da werden Leute mit dem Rollstuhl hereingefahren, die werden nie geheilt werden, weil es nicht der Wille Gottes ist. Und die versuchen es einmal, zweimal, 20, 30 Mal, jedes Mal reingefahren, die Enttäuschung. Es gibt nichts Unbarmherzigeres, wie Kranke können Heilung zu predigen, wenn Gott wirklich nicht heilen will. Das ist unbarmherzig. Das ist nicht die Liebe Gottes. Das ist ein typischer Fall, wo man sieht, ob jemand einen Menschen liebt. Wenn man sich auf so ein Hasardeurspiel einlässt, dass er die Kranken, die sowieso schon seelische Probleme haben und oft kaputt sind, die dann noch ihre Not bringt, wenn sie hier ihre Praxis aussetzt, die biblisch nicht gedeckt ist, das ist keine Liebe, das ist Boshaftigkeit. Man tut den Menschen nichts Gutes, man tut ihnen Böses. Man macht sie letztendlich voll ins Kaputt. Nicht alle, es gibt auch Brüder, die tun es aus gutem Willen, aber es ist eine sehr fragwürdige Praxis. Das heißt, es gibt in der Bibel 3 Dinge, wie Gott heilt. Das Gebet, wie bei Trophimus, Jakobus 5, 13, nämlich die Ältesten der Gemeinde ruft, sie beten über mir, sie salben mich mit Öl, das war übrigens ein Heilmittel im Altertum, das heißt, es kann genauso gut sein, dass sie mir heute eine Tablette geben. Also das Salben mit Öl war ein Linderungsmittel für Schmerzen im Altertum. Das heißt, sie betet mit mir, trotz Medikamente. Jetzt kommt das Entscheidende. Diese Bibelstelle steht nur einmal in der Bibel geschrieben. Sie hat nur ein einziges Zeugnis. Die Bibel lehrt, aus 2er oder 3er Zeugen Mund muss jedes klare Zeugnis bestehen. Was heißt das? Dass ich keine Apostellehre habe, sondern dass ich eine allgemeine Lehre habe. Und das heißt dann, ich kann nicht zu jedem sagen, wer krank ist, hol Jakobus 5, hol die Ältesten. Sondern Jakobus 5 wirkt, wenn das zweite Zeugnis da ist, und das zweite Zeugnis ist das Gewissen. Das heißt, jetzt bin ich krank. Machen wir ein Beispiel, ich bin 10-mal krank und 10-mal sagt mein Gewissen nichts, dann mache ich nichts. Beim 11. Mal, plötzlich habe ich innerlich im Herzen, ruf die Ältesten, jetzt kommen die Ältesten. Und ich sage, Brüder, ich habe im Herzen, wenn ihr jetzt mit mir betet, werde ich gesund. Aber da gibt es noch eine Sache. Es kann nämlich sein, dass genau drum, das in meinem Herzen ist, es gibt noch was an Sünde zu bekennen vor euch. Jetzt bekennt der Kranke seine Sünde. Vielleicht sagt plötzlich einer der Ältesten, du, ich muss mich auch entschuldigen. Es war von mir auch nicht richtig. So steht es nämlich in Jakobus 5. Und plötzlich bekennen sie alle ihre Sünden und betet und er wird gesund. Es gibt. Da gibt es nur eine dritte Möglichkeit. Nicht die Gabe der Krankenheilung, sondern Gnadengaben der Heilungen. Steht alles im Plural in der Bibel, in der Mehrzahlform. Das heißt, Gott kann als Gnade, kann er hier letztendlich jemand heilen, als Gabe, wenn er will. Wenn er nicht will, heilt er nicht. Man kann die ganze Krankenheilung zusammenfassen. Für den Geist die Wiedergeburt, für die Seele die Heiligung, für den Körper die Auferstehung. Und als gnädige Dreingabe Gottes Heilung, wenn er will. Wir dürfen nicht zu den großen Heilern werden dieser Erde. Gut. Ich denke, hier sollten wir Pause machen. Oder? Mach vielleicht 5 Minuten Pause. Die nächste Frage, die in Bezug auf Charismatik eine Rolle spielt, ist das, was man im Englischen Slain in the Lord nennt. Das heißt, dass die Menschen rückwärts wegstürzen, und das soll die große Segnung Gottes sein. Ich denke, die Frage ist bereits beantwortet vom Engrataya, Selbstkontrolle. Wenn der Heilige Geist mich berührt, falle ich zumindest nicht auf den Rücken. Vielleicht auf mein Angesicht, freiwillig, um Buße zu tun, aber ich werde niemals auf den Rücken fallen. Hier dazu ein paar Bibelstellen, um das zu unterstützen. In 1. Mose 49, Vers 17. Das ist eine ganz interessante Bibelstelle. Hier kommt der israelische Stamm Dan. Also ich persönlich bin überzeugt, dass aus dem Stamm Dan der Antichrist kommt. Das ist jetzt keine wichtige Lehre, aber Dan ist der problematische Stamm in Israel. Hier heißt es, Dan wird eine Schlange am Wege sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt und der Reiter rücklings stürzt. Das ist eine ganz einfache Aussage. Wenn die Schlange mich beißt, der Teufel, dann falle ich rückwärts. Und uns sagt man heute, wenn der Heilige Geist dich berührt, dann fällst du rückwärts. Aber die Bibel lehrt, wenn die Schlange mich beißt, falle ich rückwärts. Die nächste Stelle, in 1. Samuel 4, ist die Geschichte, als Eli die Nachricht bekommt, dass die Bundeslade gestohlen wurde, dass seine Söhne tot sind, Vers 18. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und war tot. Also wieder der gleiche Gedanke, entweder wenn die Schlange mich beißt, der Teufel, oder wenn Gott mich richtet, mich straft, dann falle ich rückwärts. Und dann die Stelle aus Jesaja 28, 11 und 12. Beziehungsweise 13, Entschuldigung. Hier erklärt er dem Volk Israel, dass sie gerichtet werden und sagt zu ihnen, damit sie hingehen, rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Und jetzt haben wir ganz einfache Aussage. Das Neue Testament macht gar keine Aussage zu Rückwärtsstürzen, erwähnt es nicht, sondern die gesamte Bibel im Gesamtzusammenhang sagt was ganz einfaches. Wenn jemand rückwärts stürzt, und aus dem Grund sollte man auch nie bei ihrer Taufe rückwärts taufen, das ist der gleiche Vorgang, wenn man rückwärts stürzt, dann hat es bestimmte Voraussetzungen. Das heißt, wenn man rückwärts stürzt, hat mich die Schlange gebissen oder Gott richtet mich. Und aus dem Grund bin ich auch dagegen, dass man Leute rückwärts tauft, weil es ein Zeichen des Gerichtes ist. Und zum Zweiten deckt man die Blöße auf. Also darum ist die Taufe noch vorne richtig. Das ist nur als Nebensatz. Von hier ist eigentlich nichts weiter zu sagen. Alle, die rückwärts stürzen, sind entweder von Gott gerichtet oder von der Schlange gebissen, aber was anderes gibt es nicht. Es gibt eine dritte Gruppe, die habe ich vergessen, die werden umgeworfen. Das gibt's auch. Es gibt also bei diesen Veranstaltungen Helfer, die hinter mit dem Fuß nachhelfen, dass jemand umfällt. Nachweislich. Jetzt kann man raussuchen, ob das gerichtet ist oder von der Schlange gebissen. Ich war selber nie dabei. Auf eine Art würde es mich immer reizen, es zu sehen, aber besser, ich gucke es mir nicht an. Ich weiß von Brüdern, die vertrauenswürdig sind. Ich habe einen Pfingstler gekannt, der einigermaßen nüchtern war. Der sagte zu mir, ich gehe da hin. Er ist hingestanden und hat gesagt, ich will nicht umstürzen. Ich gehe einfach mal hin und guck. Er ist nicht umgefallen. Die anderen sind alle umgefallen, aber er nicht. Das heißt, Rückwärtssturz ist ein Gericht Gottes oder Einfluss der Finsternis, aber niemals der Heilige Geist. Gut. Was weiter ganz wesentlich ist in Bezug auf charismatische Lehre, das ist eine gewisse Größenwahnsinnigkeit. Ich benutze ausdrücklich den Ausdruck oder eine Großspurigkeit. Wenn ich die pfingstlichen Berichte lese, dann lese ich nur noch Superlative. Größte Kirche der Welt, größtes Zelt, größte Erweckung, größtes Wachstum. Und man geht dann in diesem Größewahn so weit, dass dann die Pfingstprediger beginnen, sich dem Teufel gegenüber herausfordernd zu benehmen. Smith Wigglesworth, einer der schlimmsten Pfingstprediger, die es jemals gab, er hat gelehrt, wenn du den Teufel siehst, also wenn der Teufel dir begegnet, dann musst du mit dem Fuß stampfen, wie wenn du einen Hund verjagst. Reinhard Bondke schreibt, wenn er kranke Heilung predigt, es sei ja mal geschehen, dass er ein Gesicht gesehen hätte, eine Vision oder ein Traum, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, er hat dann den Teufel gesehen, und zwar, dann hatte der Teufel die Krankheiten, er ist mit den Krücken ums Zelt gehumpelt. Hierzu ist eine ganz einfache Bibelstelle. Judas Brief, Vers 8. Sie verachten die Herrschaft und lästern die Majestäten. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel in Streit geriet und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich, diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Also wenn hier Supercharismatiker wirklich, Entschuldigung, das Wort größerwahnsinnig, aber nicht mehr wissen, wo die Grenze ist, und dann beginnt öffentlich der Teufel zu schmähen und zu lästern, dann sagt die Bibel, wenn das jemand tut, was selbst der Erzengel Michael nicht gewagt hat, dann ist das ein Zeichen, dass sie nicht echt sind. Steht hier im Judasbrief eindeutig. Von daher, wenn jemand mir erzählt, wir haben die größte Gemeinde, das größte Zelt und das allergrößte und der Teufel flieht, wenn wir an den Platz kommen, muss ich sagen, beeindruckt mich in keiner Weise, sondern da werde ich innerlich erregt, weil es ist für mich eine der größten Verführungen, die es gibt. Gut, die Bibel sagt also ganz klar, Großspurigkeit, herausforderndes Wesen gegen die Finsternis ist eindeutig ein Zeichen, dass jemand nicht echt ist. Das nächste, was relativ dramatisch ist, 1. Timotheus 2,12. Einer Frau gestatte ich das Lehren nicht, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche. Die Rolle der Frau, ich sage es immer ganz vorsichtig, die Bibel hat ganz klare Rolleverteilung. Das hat nichts mit zu tun, in Christus ist jeder gleich. Aber es gibt eine ganz klare Rollenverteilung in der Bibel. Die Frau hat ihre Rolle und der Mann hat seine Rolle. Das ist nichts Negatives, das ist von Gott her so, um beide zu schützen. Es gibt Dinge, die kann nur der Mann tun, Dinge, die kann nur die Frau tun. Aber eines ist sicher. Die Bibel verbietet absolut, dass eine Frau leitende Funktion hat und sie verbietet, dass eine Frau lehrt, also Wortverkündigung macht. Und das ist ein typisches Beispiel, dass in solchen Bewegungen Frauen am Ruder sind. Nenne mal ein paar Frauen. Susan Hetting, Kim Collins, früher Catherine Kuhlman, immer Frauen. Ich weiß, jetzt müsste der Einwand kommen. Nicht weit von hier ist auch eine der größten Frauen, die es in der evangelikalen Welt gab. Tut mir leid. Die Bibel lehrt trotzdem, dass die Frau nicht predigen darf. Also wieder ein ganz klarer Beweis, wo die Bibel eine Praxis dieser Bewegung widerlegt. Und zwar glasklar. Dann lehrt die Bibel uns in 1. Petrus 1, Vers 15, dass wir heilig sein sollen. Ich habe Bruder Dan und ein paar andere Brüder, habe ich die Bilder gezeigt. Vom charismatischen Zentrum in München, das eines der führenden Zentren ist. Diese Bilder sind, ich sag's einmal, schweinisch und gotteslästerlich. Dass ihr mich richtig versteht. Nicht alle sind so, aber das kommt in dieser Bewegung. Hier ist so ein Trend. Ich muss einfach sagen, hier werden Grenzen überschritten. Und das ist ein Zeichen, dass nicht der Heilige Geist ist. Hier ist keine Fülle von Heiligem Geist. Das ist ein Bild, wo der Herr Jesus dargestellt wird, nackt auf dem Kopf gekreuzigt. Das kann nicht der Heilige Geist sein, so leid es mir tut. Wenn man jetzt alle diese Mosaiksteine zusammenfasst, zum Beispiel die Lobpreispraxis, die vorher angesprochen wurde. Die Lobpreispraxis wird dargestellt wie eine Übung, wie eine Exerzitie. In Römer 15, Vers 9 steht, dass wir den Herrn anbeten werden wegen der Erlösung. Und hier wird einfach angebetet, Herr, wir anbeten dich mit der Übung, mit erhobenen Händen. Und ich habe mal eine Bitte, frag doch mal Charismatiker, für was betest du an? Ganz, ganz spontan. Wenn du von beten kommst, so überfallartig, jede Frage, du musst sofort antworten. Für was betest du an? Könnt ihr euch die Antwort fast schon sagen. Nicht bei allen, aber wenn man Großteil.
Das heißt, hier werden Übungen praktiziert, wo die Bibel nicht kennt. Die Bibel kennt zum Beispiel diese Form der Anbetung, wie sie beschrieben wird oder wie sie praktiziert wird in der charismatischen Bewegung, gar nicht. Sie kennt sie nicht. Ich hatte einen Bruder bei uns, der ist auch hier anfällig gewesen. Kurz nach der Trennung, beziehungsweise war noch zur Zeit der Pfingstbewegung. Er kam dann und sagte, wie ist das mit der Anbetung? Ich habe dann zu ihm gesagt, aber es war eine Ausrede, ich hatte keine Lust jetzt zum groß diskutieren. Nimm die Bibel und such's. Ich habe hingegangen, die Bibel durchstudiert, wahrscheinlich mit Konkordanz. Eine Woche später traf ich ihn wieder. Ich sagte zu ihm, jetzt was ist mit der Anbetung? Wisst ihr, was die Antwort war? Die Hand bewegt. Nichts war. Die Bibel lehrt es nicht. Paulus sagt, geht nicht darüber hinaus, was geschrieben steht. Es ist nicht unsere Aufgabe heute, Gott anzubeten in Übungen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gott durch Tanz anzubeten. Es gehört wieder zur Psychosomatik, zum Körper. Es ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir müssen dem Lamme folgen, wohin es geht. Aber nicht Anbetung mit solchen Übungen. Das ist ein Drama. Das ist ein absolutes Drama. Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Tanzen im Gottesdienst. Es gibt eine Bibelstelle. Kennt ihr die einzige Bibelstelle im Neuen Testament, die vom Tanz redet? Es gibt tatsächlich eine Bibelstelle, die vom Tanz redet. Lese. 1. Korinther 10. Vers 8. Beziehungsweise Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener gleich wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, stand auf, um zu spielen. Lasset uns auch nicht Unzucht treiben, gleich wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Es fielen an einem Tag ihre 23.000. Die einzige Stelle, die erwähnt wird, wo getanzt wird, ist der Tanz ums goldene Kalb, und zwar als Gericht. Das lehre der Apostel. Der Apostel lehrte nur eine Bibelstelle über Tanz. Das goldene Kalb war Gericht, war Götzendienst. Ich sage es ganz klar, das ist auch kein Punkt, wo man sagen kann, hier kann man geteilter Meinung sein. Die gesetzlichen Gläubigen sind gegen Tanz. Die mehr Weitherzige, die Menschen erreichen möchte, sind für Tanz. So geht nicht biblisch. Sondern müssen dann der Lehre der Apostel bleiben. Die Lehre der Apostel sagt ganz klar, nein. Tanz ist im Prinzip eine Entartung geistlicher Kultur. Schon Zeichen des Abfalls und des Niedergangs, wenn Gläubige meinen, mit Tanz Gott anbeten zu müssen. Sie bringen ihm den unerlösten Teil ihres Körpers, wie beim goldenen Kalb, und versuchen Gott anzubeten durch Tanz. Kennt die Bibel nicht, sondern im Geist und in der Wahrheit. Ein nächster Punkt, das ist Jesus als Helfer. Immer wieder wird propagiert, Jesus hilft dir, Jesus löst deine Probleme. Geschäftsleute des vollen Evangeliums, ich war finanziell in Not, Jesus hat mich gerettet. Aber aus der Not, nicht von der Sünde. Hier wird eine Verschiebung dargestellt. Als der Jesus in den zwei großen Evangelien, Matthäus, das Evangelium für die Juden, Schmidts wichtigste Evangelium, und Johannes, das Evangelium, wo Gott geoffenbart wird, wo der Jesus in seiner Gottheit dargestellt wird, als diese zwei Evangelien sich vorstellen, sind in beiden Teilen, im ersten Teil des ersten Kapitels, beziehungsweise im zweiten Teil, aber im ersten Kapitel wird Jesus Christus dargestellt. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Matthäus 1,21. Johannes 1,29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Der Herr Jesus ist der Heiland der Sünder, der Retter für verkommene Sünder. Und nicht der Manager. Und hier beginnt es. Wir beginnen dann in der Charismatik zu sehen, wie Prozessionen gemacht werden, wie den Katholiken. Und man versucht, Landstriche zu gewinnen für Gott. Man versucht zum Beispiel hier zu sagen, wir stürmen Karlsruhe. Karlsruhe wird von Dämonen gesäubert. Ich kann euch bloß eins sagen, die Hölle wird ein Hohngelächter anstimmen. Man kann den Lufthimmel nicht säubern von Dämonen. Weil der Lufthimmel erst von Dämonen gesäubert wird in Offenbarung 12, als der Herr Jesus durch den Erzengel Michael der Teufel und die Dämonen auf die Erde wirft. Vorher nicht, vorher bleiben die Dämonen hier. Gegenteil, die kommen erst, wenn sowas geschieht. Und dann versucht man hier zu sagen, wir säubern diesen Raum wie eine militärische Operation von Dämonen, um hier geistlichen Durchbruch zu schaffen. Das gibt es nicht. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. 1. Petrus 2, Vers 11. Wir sind fremd hier auf der Erde. Hier ist Feindesgebiet. Wir sind gedemütigt. Paulus sagt, wir sind der Kehricht dieser Welt. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Sie werden uns verfolgen. Reine Gnade, dass gerade keine Verfolgung ist. Wir werden durch Trübsale hineingehen. Apostelgeschichte 14, 22. 1. Thessalonicher 3. Wir müssen durch Trübsale gehen. Das ist das Programm Gottes. und nicht Säuberung von Landschaften, dass dann Durchbruch kommt. So, wir sind hier im Feindesgebiet und wir bleiben im Feindesgebiet bis zur Entrückung. Bei der Entrückung wird in Offenbarung 11, 12 beschrieben, da geht die Gemeinde in den Himmel und der Teufel geht gleichzeitig raus. Dann ist der Lufthimmel frei von Dämonen. Dann sind sie alle auf der Erde, alle hier. Man sieht hier also, es werden geistliche Dinge, die sich geistlich anhören, werden ganz leicht verdreht. Und heraus kommt ein völlig anderes Evangelium. Da gehört auch dazu, dass man sich dem Katholizismus nähert. Wer den Katholizismus studieren möchte, der lese 2. Korinther 6 ab 13 und Offenbarung 18, 4. Mehr habe ich auch nicht zu sagen zum Katholizismus. Da steht ganz einfach, Trennung, geh aus von ihr. Das sind unsere Todfeinde. Ich hoffe, dass es jeder begriffen hat. Wir werden diese Welt nicht missionieren im Sinne von, dass alle gläubig werden. Weltmission bedeutet, diese Volksgruppe zu erreichen, die noch nicht erreicht wurde. Aber der Katholik hat derzeit ein Programm, das wissen die wenigsten, das heißt Lumen 2000. Da versucht er, die Welt vom Katholizismus zu gewinnen bis zum Jahr 2000. Die Evangelikale gehen mit und merken nicht, was hier passiert. Er redet von Weltmission, von Evangelisation, er meint was anderes wie wir. Er meint, wir sind alle katholisch. Also hier sind Verdrehungen. Genauso was dazugehört zu der Heilsgeschichte. Man versucht Dinge zu tun in der Charismatik, die nicht dran sind. Die Bibel lehrt ganz klar, dass das Volk Israel, wenn der Herr Jesus zurückkommt auf den Ölberg, dass er auf dem Ölberg dann das tausendjährige Reich anbrechen lässt und dass dann das Volk Israel mit ihm in Jerusalem das Laubhüttefest feiert. Und heute geht die Charismatiker hin, fahren nach Jerusalem und feiern das Laubhüttefest. Das heißt, sie nehmen Dinge der Heilsgeschichte vorweg. Und so ist eigentlich diese ganze Lehrliste, die ich jetzt hier mal aufgelistet habe, sind ja nur Einzelpunkte, haben alles gleiche Merkmal. Sie sind biblisch nicht haltbar. Wenn es tatsächlich eine Bibelstelle gibt, die so ähnlich lautet, dann steht sie im anderen Heilszeitalter. Sie steht an einer anderen Stelle der Heilsgeschichte, die uns nicht betrifft. Oder, wie bei Handauflegung, die Bibel verbietet sogar so vorzugehen. Oder, wie zum Beispiel mit dem Rückwärtsstürzen, die Bibel sagt ganz klar, ist Finsternis Eifluch oder Gericht. Das heißt, alle Lehren, die jetzt aufgezählt wurden, der charismatischen Bewegung, die sie klassifizieren, sind von der Bibel her betrachtet Irrlehren. Das sind falsche Praktiken, die Bibel kennt es nicht. Keinster Weise. Und dann natürlich noch Schlimmste, das Allerschlimmste. Es ist der Heilige Geist im Mittelpunkt und nicht unser Herr Jesus Christus. Als Paulus nach Korinth kommt, in 1. Korinther 2, 2, sagt er ganz klar, ich wusste unter euch nichts als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist jetzt einmal ein Punkt, wo man eigentlich noch etwas tun muss, das absolut notwendig ist. Ich habe Ihnen jetzt 2 Tage lang die Verführung gezeigt. Ich habe Ihnen 2 Tage lang von der Bibel her bewiesen, dass diese Lehre nicht haltbar sind. Hier ist das Manuskript nochmals, der Schlüssel, wo jeder mitnehmen kann, um nachzustudieren, ob es wirklich so ist, wie Dan sagte. Glauben Sie mir nichts, nehmen Sie das Manuskript, studieren Sie Ihre Bibel, ob es tatsächlich so ist. Aber eines möchte ich nicht versäumen. Ich möchte 2 ganz klare Aussagen treffen, noch zum Schluss. Diesen letzten 10 Minuten, 2 Aussagen. Ich möchte Ihnen zeigen, wo die Fülle des Heiligen Geistes wirklich ist. Und ich möchte dann jetzt vorab ein ganz klares Statement abgebe, was mit dieser Bewegung ist. Die charismatische Bewegung ist, wenn man sie biblisch auf alle ihre Lehren hin prüft, wie es jetzt geschah, unterm Strich in der Summe eine Verführung. Ich persönlich denke, dass 2. Thessalonicher 2 diese Zeichenverführung darstellt. Ich kann unmöglich mit gutem Gewissen behaupten, diese Bewegung ist von Gott oder diese Bewegung ist eine biblische Bewegung. Sie ist eine Verführung, selbst wenn sie die größte Bewegung auf der Welt werden wird, was ich vermute. Die charismatische Bewegung ist biblisch betrachtet eine absolute Verführung. Was wiederum nicht heißt, dass liebe Geschwister drin sind. Ich hatte es Ihnen erzählt, dass meine besten Freunde drin sind. Mir bricht fast das Herz, wenn ich an 2 Brüder denke, die ich von Herzen liebe, kann ich vor Gott sagen, aber ich kann sie nicht rausholen. Was mich nicht hindert, die Geschwister zu lieben, aber ich werde dann wegen dem nicht hingehen und die Unwahrheit sagen. Nicht ganz klar bezeuge, dass hier eine Verführung par excellence vor uns steht. Vielleicht die größte Verführung der Kirchengeschichte, die es jemals gab. Wo die biblische Lehre alle auf den Kopf gestellt werden, ganz raffiniert, sodass niemand mehr merkt. Ich habe nochmal die Bitte, studiere sie die, den Schlüssel, studiere sie diese Dinge. Sie werden sehen, die Bibel lehrt es alles so nicht. Ich möchte jetzt nur zeigen zum Schluss, wo ist die Fülle des Heiligen Geistes? Haben nur die Charismatiker Fülle anzubieten? Oder haben wir auch Fülle anzubieten? Ich sage mal das verruchte Wort Fundamentalisten. Evangelikal würde ich mich heute nicht mehr nennen, die sind auch schon dabei. Fundamentalist ist auch ein Schimpfwort, aber trotzdem. Ich sage es mal so, die bibeltreuen Gemeinden, wo ist die Fülle des Heiligen Geistes? Wo ist die Fülle des Segens Christi? Wo ist er? Ich möchte ganz kurz nur in diesen 10 Minuten rasterhaft aufzeigen, wo die Fülle des Geistes ist. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, in den himmlischen Regionen in Christus. Hier ist einmal eine ganz klare Aussage. In Christo, in der Person Jesu Christi, und wenn wir in der Stellung in Christo bleiben, hat jeder Mensch die Fülle des Segens für sich persönlich. Das heißt, es gibt die Quelle der Segnung, die Quelle der Fülle, und die heißt Jesus Christus, unser Erlöser. Er hat die Fülle. Und in ihm, wenn ich in ihm bleibe, dann wirkt die Fülle. Kolosser 2, 9 und 10. Ich habe die Stelle teilweise schon gelesen, aber es ist mir wichtig, sie zu wiederholen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaft. Die ganze Fülle der Gottheit. Und ihr, das heißt wir, ihr habt alles völlig in ihm. Elberfelder, wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Das ist eine ganz klare Aussage. In der Person Jesu Christi wohnt die Fülle der Gottheit lebhaft. Wenn jetzt ein Mensch, so wie es in Johannes 15 steht, in Christo bleibt, dann wirkt die volle Fülle dieser Gottheit für ihn persönlich und er ist der Gesegnete des Herrn. Was heißt in Christo sein? In ihm zu bleiben? Das ist ganz einfach. Keine bewusste Sünde, kein bewusster Vorbehalt bei der Hingabe, sondern mit einem kindlichen Vertrauen dem Lamme zu folgen. In der Herzensstellung bleibe ich in Christo. Da gehört dazu, dass man anerkennt, dass man mit Christus gekreuzigt ist. Das ist eine zentrale Lehre. Wisst ihr, was ein Kreuz ist? Es war ein Hinrichtungsinstrument. An diesem Kreuz, da wurde jemand hingerichtet, der Herr Jesus. Aber an diesem Kreuz hätte jemand anders hingerichtet werden sollen, nämlich ich. Und in dem Moment, wenn die Bibel mir mitteilt, Karl Hermann, du bist mit Christus gekreuzigt, wisst ihr, was das heißt? Von Gott her. Im Prinzip bist du bereits hingerichtet. Du bist tot. Und ein Toter hat in der Regel kein Eigenleben mehr und kein Eigenwillen mehr. Lest einmal Römer 7, 4, 2. Korinther 10, 2. Korinther 5, 15. Lest einmal die ganze Bibelstellen durch. Was die Bibel darüber sagt. Sie sagt, wenn du mit Christus gestorben und auferstanden bist, dann musst du ihm dienen. Du musst jetzt Gott Frucht bringen. Es ist der Wille Gottes, dass du Gott dienst, dass dein Eigenleben durchgestrichen wird. Und die Fülle des Segens Christi und die Fülle der Gottheit hat nur ein Hindernis, das ist unser Ego. Sobald wir bereit sind, das in den Tod zu geben und Gott wirklich zu dienen, beginnt die Fülle Jesu Christi zur Wirksamkeit zu kommen. Das ist der einzige Unterschied. Wenn die Charismatiker sagen, ihr habt die Fülle nicht, wisst ihr, was sie dann sagen? Sie sagen im Endeffekt, ihr habt die Hingabe nicht. Weh uns, wenn das so ist. Der nächste Punkt, 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habet und überreich seid zu jedem guten Werk. Das heißt, diese Fülle des Segens Christi, die ist so mächtig, dass Gott uns jede Gnade und jede Versorgung zu jeder Zeit geistlich geben kann. Es gibt keinen Mangel bei einem Gläubiger geistlich, wenn er richtig steht. 2. Petrus 1, Vers 3. Nachdem seine göttliche Kraft bei der Wiedergeburt uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat. Wisst ihr, was hier steht? Die Kraft Gottes hat uns bei der Wiedergeburt alles geschenkt, was zum Leben und zum Sterben nötig ist. Das heißt zu Deutsch, ich habe bei der Wiedergeburt ein Paket bekommen. Und in diesem Paket ist die Fülle des Segens Christi drin. Als der Heilige Geist in mein Herz kam, brachte er alles mit, was Gott für mich gedacht hat. Das ist alles drin. Zeige ich mal, was drin ist. 1. Korinther 12, Vers 18. Das ist drin in diesem Paket. Nun hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am Leibe gesetzt, wie er gewollt hat. Das heißt, Gott hat in diesem Paket bereits bestimmt, wie mein Platz im Leib Christi ist. Ich habe heute Morgen erklärt, ob ich ein Blinddarm bin oder nicht. Versteht? Provozierend, aber Gott, ob er mich zum Fuß gemacht hat, dass ich gehe, Missionar, ob er mich zur Hand gemacht hat, dass ich diakonisch helfe, ob er mich zum Mund gemacht hat, dass ich Wortverkündigung mache, ob er mich zum Auge gemacht hat, dass ich Ältester bin, dass ich ermahne, dass ich aufpasse, ist Gottes Sache. Der Bruder hat insofern nicht recht mit dem Blinddarm, da sagte ich sein Blinddarm. Wisst ihr warum? Der Blinddarm hat aus meiner Sicht keine Funktion, wenn ich es richtig weiß, medizinisch. Das ist sinnlos. Aber im Leibe Christi gibt es kein Glied, das sinnlos ist. Jedes Glied im Leibe Christi hat einen tiefen Auftrag vor Gott. Das heißt, Gott selber hat bestimmt, wo du und ich am Leibe Christi unseren Platz haben. Und das nächste ist Römer 12, Vers 3. Das alles ist drin bei der Wiedergeburt, das Paket. Er sagt hier im zweiten Teil, ihr sollt auf Bescheidenheit bedacht sein, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, jeder von uns hat vor Gott ein Maß des Glaubens. Ich möchte mal so sagen, unsere Seele ist ein Topf. Da hat Gott ganz genau festgelegt, wie groß unser Glaube werden kann und wie weniger wächst. Gott weiß genau, wie groß und wie kleiner werden soll. Ich habe nur eine Aufgabe, das rauszubekommen und hier mit Gott zu gehen. So groß zu wachsen, wie Gott will. Ich brauche nicht größer zu werden, es sollte aber auch nicht kleiner werden. Das Maß des Glaubens ist hier. 1. Petrus 4, Vers 10. Dienet einander. Da steht im Griechischen das Wort von Diakon abgeleitet. Also dient einander diakonisch. Dient einander mit Hingabe. Kümmert euch umeinander, wie ein jeder mit dem Charisma, so steht es im Urtext, das er empfangen hat. Das heißt, jeder Gläubige hat laut Aussage der Schrift eine Geistesgabe. Jeder Gläubige hat ein Maß des Glaubens, das von Gott bestimmt ist. Jeder Gläubige hat einen Platz im Leib Christi, das ist von Gott glasklar vorherbestimmt. Und dann 2. Korinther 10, Vers 13. Wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß der Regel, Fußnote, der gesteckten Grenze des Arbeitsgebietes, welche uns Gott zugemessen hat. Gott hat auch für jeden von uns ein Arbeitsgebiet, das er uns abgezirkelt hat. Das heißt zu Deutsch, Gott hat in dieses Paket eine vollkommene Berufung hineingepackt. Und das Einzige, was ich als Gläubiger tun muss, ihm nachzufolgen, dass das zur Wirksamkeit gelangt. Das ist alles. Und in dem Moment, wie ein Gläubiger beginnt, seiner Berufung nachzugehen, in Christo zu bleiben, in der richtigen Stellung, nicht mehr fleischlich zu sein, mit der Sünde bricht, beginnt sein Maß seines Glaubens auszuleben, beginnt den Platz am Leib Christi zu erkennen, beginnt seine persönliche Gnadegabe anzuwenden, und die erkennt man, wenn man will, sein Arbeitsgebiet anzunehmen, dann steht ein Mann vor uns, ähnlich wie Hatzenthaler. Hatzenthaler war vom Körper her noch kleiner wie ich, zierlich, konnte bis zum 13. Lebensjahr nicht in die Schule, so schwächlich. Dieser schwächliche kleine Mann stellt mit der Botschaft des in Christus, sei es mit dieser Botschaft des Paketes, dass Gott alles getan hat, stellt er China auf den Kopf. Stirbt mit 70 Jahren, hat China missioniert, wie es nie mehr ein Missionar gegeben hat. Ein Mann mit einer Botschaft. Fülle Jesu Christi, die Fülle in ihm. Mehr hat er nicht. Und mehr haben wir auch nicht zu bieten. Aber es reicht. Es reicht für jeden von uns zum Leben und zum Sterben. Das Einzige, was wir jetzt tun müssen, wir müssen weiche Knie bekommen. Wir müssen nachgeben. Wir müssen unser Ego zu Füßen Jesu Christi legen. Anerkennen, sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Ich kapituliere heute. Vollkommene Aufgabe. Ich gebe mich selber auf. Ich bin bereit zu tun, was du willst. Mach mit mir, was du willst. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Wenn ein Mensch so kommt, dann beginnt die Fülle des Christus zu wirken. Und ich möchte nur eine letzte Bibelstelle lesen, mit der ich schließe. Epheser 1, Vers 17 und 18. Ich wünsche hier nicht nur der Gemeinde in Calw, sondern uns allen, allen Gläubigen, die zum Leibe Christi gehören, wünsche ich, was hier geschrieben steht. Dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst, erleuchte die Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes sei. Habe ich was weggelassen? dass jeder von uns weiß, was diese Berufung in Christus beinhaltet, was das für eine herrliche Gnade ist, wieder geboren zu sein, was das für ein Paket ist, das wir erhalten haben. Jetzt sagt er hier, ihr braucht erleuchtete Augen, ich lese nochmals, welches der Reichtum der Herrlichkeit und die Hoffnung der Berufung seines Erbes in den Heiligen sei. Ich sage es mal ganz vorsichtig, was ich und du bereits besitzen. Und dieses Paket, das der Heilige Geist bei der Wiedergeburt in uns hineingelegt hat, wisst ihr, wie das wirkt? Ganz einfach. In dem Moment, wie ich zum Herr Jesus die richtige Stellung einnehme, beginnt das Paket zu wirken. Im nächsten Moment beginnt der Heilige Geist, die Gabe, die Fülle, alles, was für mich ist, zur Wirksamkeit zu bringen. Und plötzlich bin ich ein überfließender Gläubiger in der Fülle des Heiligen Geistes.